Das Winzerdorf Thron liegt an der Mosel und es soll sich folgende Geschichte tatsächlich dort abgespielt haben. An der Grundschule nahm der Lehrer die Bruchrechnung durch und eines Tages kommt der kleine Karl mit folgender Hausaufgabe nach Hause. Wie viele Flaschen zu 3/4 Liter lassen sich mit 12 Litern Wein füllen? Wie viele Flaschen zu 3/4 Liter lassen sich mit 12 Litern Wein füllen? Nun, am nächsten Morgen hat er die Aufgabe richtig gelöst. Er gibt sie seinem Lehrer ab, zusammen mit einem Brief von seinem Vater. Und darin stand: Lieber Herr Lehrer, das war eine schöne Aufgabe, die ganze Familie hat mitgerechnet. Doch stellen Sie das nächste Mal solche Aufgaben mit Wasser. Das Ausrechnen mit Wein ist zu teuer. Das scheint also ein lustiger Abend für die Familie gewesen zu sein. Aber der Vater hat natürlich recht, 12 Liter Wein sind zu teuer oder für eine durchschnittliche Familie etwas zu viel. Im Dorf Kana, wo Jesus das erste aufgezeichnete Wunder tat, und wir reden ja heute Morgen von Wundern, da war der Fall umgekehrt. Es ist zu wenig Wein da oder die Familienangehörigen sind zu viele, je nachdem. Jedenfalls die Gastgeber rechnen. Jesus gibt ein paar Herren eine Aufgabe, unverständlicherweise mit Wasser, und wieder erwarten wird es doch noch ein lustiger Abend. Um zu erfahren, was genau da in Kana geschah, wollen wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 2 einmal dieses Wunder miteinander aus der Bibel lesen. Johannes Kapitel 2 von Vers 1. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter von Jesus war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt doch zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Nun, im Moment kommen wir ja aus dem Feiern gar nicht so richtig raus. Diesen Monat haben alle möglichen Weihnachtsfeiern stattgefunden. Das große Fest, das Weihnachtsfest, liegt gerade hinter uns. Silvester und Neujahr liegt vor uns. Also wir sind irgendwie im Feierrausch. Und dann gibt es natürlich noch persönliche Feiern. Das ist ja so die schönste Art, andere an der eigenen Freude teilhaben zu lassen, ist ein Fest zu feiern, zur Not eine Hochzeit. Und Jesus ist hier auf einer solchen eingeladen. Und ich glaube nicht, dass Jesus ein Miesepeter gewesen wäre, der irgendwie eine Spaßbremse war. Sonst hätte man ihn sicher nicht gebeten, mit dabei zu sein und zu kommen. Und obwohl Jesus gerade ziemlich beschäftigt ist, ist er mit von der Party. Also er nimmt die Einladung an, obwohl er gerade sein öffentliches Auftreten vorbereitet. Und das war eine große Aufgabe, die ihm sein Vater da gegeben hatte. Auf ihm lag die Verantwortung, die Welt zu erlösen. Das war die Aufgabe. Deswegen war er zu Weihnachten in diese Welt gekommen. Er ist inzwischen erwachsen und nun soll er also ja diese große Aufgabe erfüllen. Alle seine Gedanken, alle seine Gebete, alle seine Kräfte konzentrierte er auf das Ziel, das Gott ihm vorgegeben hatte. Und trotzdem nimmt er sich Zeit und wandert diesen langen Weg von Jericho hier in diese Stadt Kana, um dort eine Hochzeit mitzufeiern. Nun, wenn man Jesus einlädt, dann hat er Zeit. Vielleicht denkst du auch manchmal, Jesus ist sehr beschäftigt, also als Erlöser der Welt, da hat man ja einiges zu tun und es gibt so viele, viele Kirchen und Gemeinden und diese vielen Einzelschicksale in den Gemeinden, da mögen ihm meine kleinen Probleme, ob sie Kleopatra heißen oder wie auch immer, sind ihm sicher alle ein bisschen zu klein. Und er scheut sich dann so einer Schwester scheu, da unter die Arme zu greifen. Das tut er aber nicht, denn Gott ist für uns da, wenn wir ihn rufen, wenn wir ihn einladen. Und er wartet sogar auf unsere Einladungen. Er wird in der Offenbarung Kapitel 3 zitiert: Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mich hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Er nimmt sich Zeit für uns. Er hört auf unsere Gebete, auf unsere Einladungen und er ist gerne der Mittelpunkt in unserem Leben. Nun, es scheint, als erlebten nur wenige Menschen in unserer Gesellschaft echte Freude. Viele versuchen sich die Freude irgendwie zu schaffen, indem dass sie eben möglichst viel feiern, bis dass der Arzt kommt. Solche, die das Leben nicht genießen und diese Freude entbehren, die sind irgendwo daran gescheitert. Also einige haben die Schule abgebrochen, einige haben die Freundschaft abgebrochen, manche haben die Fingernägel abgebrochen. Manchen sieht man äußerlich an, dass sie irgendwie die Dinge nicht im Griff haben. Nun, warum kommt es so weit, dass Menschen Freude entbehren, diese Lücken versuchen irgendwie zu füllen und trotzdem unausgefüllt bleiben? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Jesus nicht eingeladen hat. Denn bei wem Jesus einkehrt, in dessen Herz geschieht etwas, in dessen Herz ist etwas ganz Neues entstanden. Genau da in deinem Innersten möchte er ein Stück Himmel einrichten. Jesus möchte kommen, um eine Festbeleuchtung in dir zu entzünden. Und wenn du Jesus kommen und walten lässt, dann wird sich seine Gegenwart auswirken auf deine Liebe, es wird sich auswirken auf deine Leistungen, es wird sich auswirken auf deine Laune, es wird sich auf dein ganzes Leben auswirken. Nun, der Verlauf der Hochzeit nimmt also eine unerwartete Wendung, dass der Wein ist ausgegangen, die Bierpfannen hängen auf Halbmast, die Tanke nebenan ist schon dicht und die Laune derer, die noch nicht dicht sind, die sinkt deutlich ab. Und da fragt man sich ja, wie es so weit kommen konnte. Entweder war der Gastgeber ein bisschen geizig oder hat schlecht kalkuliert. Jedenfalls, Jesus soll es jetzt richten. Und so kommt es dann zu diesem berühmten Weinwunder. Und man wundert sich ja schon ein wenig darüber, wie die Bibel so leichtfertig mit dem Thema Alkohol umgeht. Da sind die Leute offensichtlich schon so ein bisschen angetrunken, jedenfalls hat es ja vorher schon Wein gegeben. Und da sagt der Speisemeister, ja, wenn sie also getrunken haben, dann kann man ruhig den etwas schlechteren Wein, dann merken sie es nicht mehr so, du hast aber den besseren gebracht. Also, und dann nochmal einen draufzugeben, wie kann also hier über das Thema so locker leicht berichtet werden. Es ist ja zum Weinen, was Wein aus dem Leben mancher Menschen machen kann. Ganze Familien werden ruiniert, wenn einer zum Trinker wird. Und das ist auch ein sensibles Thema in unseren Kirchen und Gemeinden. Christen und Alkohol, da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Nun, zur Barockzeit lebte der Hofprediger Abraham a Sancta Clara. Zu ihm kam ein Adliger aus Wien, der als übermäßiger Weinsäufer bekannt war. Und er forderte Abraham heraus und sagte: Lieber Herr Kuttenträger, wie viel zu trinken ist mir eigentlich erlaubt? Wo sind denn da die Grenzen? Und die Antwort war: Lass das Maß des Ochsen für euch gelten. Lass das Maß des Ochsen für euch gelten. Da verwundert sich der andere, lacht. Also, dann bin ich ja noch ein zahmer Vogel, also so viel also. Und dann erläutert Abraham: Der Ochse säuft nur, solange er Durst hat. Hat er sein natürliches Bedürfnis gestillt, so bringen ihn weder Schläge noch Schimpfen dazu, weiter zu saufen. Und darin, Freund, lerne der Mensch vom Ochsen das Maß halten. Nun, mit dieser Anekdote allein ist das Thema sicher noch nicht ausreichend behandelt. Ich habe mal recherchiert, wie oft kommt das Wort Wein eigentlich in der Bibel vor. Das hat man ja mittels Computerprogrammen schnell herausgefunden. Insgesamt an 150 Stellen kommt Wein in der Bibel vor. Jetzt war es für mich allerdings interessant, welche Stellen in der Bibel reden positiv über Wein und welche warnen eher davon, reden negativ über Wein. Dann habe ich mir so eine Liste angefertigt und immer so einen Strich gemacht, habe mir jede einzelne Stelle genau angeschaut. Und was denkt ihr, was das Ergebnis dieser Untersuchung war? 75 Stellen reden positiv und 75 Stellen reden negativ über den Wein. Das ist genau 50-50. Also wenn es 60-40 ausgegangen wäre, ja, dann hätte man davon vielleicht eine Meinung ableiten können, aber es ist genau die Hälfte. Und es kam mir irgendwie so vor, als würde Gott an unseren Verstand appellieren, denkt drüber nach und entscheidet auch aus eurer eigenen Erfahrung heraus und seid vernünftig, was dieses Thema betrifft. Nun, diese 50% negativen Stellen, sie warnen davor, Hochprozentiges zu missbrauchen. Man soll sich nicht berauschen, zum Beispiel in den Sprüchen finden wir das sehr häufig, die von Salomo aufgeschrieben worden sind. Und die positiven Stellen, und die meisten dieser Bibelstellen, die bedenkenlos von Alkohol sprechen, nennen den Wein im Zusammenhang mit einem Essen. Also zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen scheint Wein, Alkohol in der Bibel in Ordnung zu sein und unser ganzer Organismus reagiert auch anders darauf, als wenn man das einfach nur so als Genussmittel zu sich nimmt. Meist im Zusammenhang mit einem Essen. Also mein Beispiel, Prediger 10, Vers 19, um zu lachen bereitet man ein Mahl und Wein erheitert das Leben. Oder Psalm 104, das ist auch eine schöne Stelle, vielleicht gibt es einige, die streichen sich das jetzt an in der Bibel. Gott, der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe, da haben wir wieder das Essen, aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut. Also das sind sehr positive Stellen, die also zunächst mal nichts Bedenkliches über Wein zu sagen haben. Nebenbei bemerkt, wurde Wein zu neutestamentlicher Zeit in der Regel mit 3 Teilen Wasser verdünnt. Man konnte davon nicht so schnell betrunken werden, als wenn man das sogenannte starke Getränk des Weinstocks unverdünnt zu sich genommen hätte. Man hat den Jüngern etwa vorgeworfen zu Pfingsten, sie sind voll süßen Weines, das ist offensichtlich unverdünnter Wein gewesen. Aber gefährlich ist der Missbrauch, trinken um zu trinken. Manche meinen, mit so einer Sauftröhnung fängt der Spaß erst an, falsch, da hört er erst auf, würde ich sagen. Und gerade wenn wir jetzt auf Silvester zugehen, scheint mir das schon auch ein passendes Thema zu sein. Und was noch auffällt, ist, dass Wein in der Bibel sehr häufig mit Freude in Verbindung gebracht wird. Ich habe eben schon gesagt, es gibt viele, die entbehren Freude. Sehr häufig wird Wein im Zusammenhang mit Freude genannt. Das war in beiden Stellen, die ich vorgelesen habe, so der Fall. Und wir wollen uns diesen Aspekt mal noch ein bisschen näher anschauen. Wenn wir uns auf die Suche nach Freude machen, dann können wir uns sehr schnell auf eine falsche Fährte begeben. Wo suchen wir denn so unsere Freude? Also wenn wir jetzt vielleicht zwischen den Jahren ein bisschen frei haben und irgendwelchen Hobbys nachgehen können, dann macht das ja Freude und dann braucht man auch mal so ein bisschen Ausgleich. Wir haben Freude daran, dass wir Zeit mit anderen verbringen, mit Freunden verbringen, auch mal eine Party feiern. Wir haben Freude, wenn wir Sport machen können. Am Ende bist du vielleicht ein bisschen ausgebrannt und leer, aber irgendwie, es macht doch Spaß. Aber so leer, wie du dann manchmal bist, so ist auch manchmal eben dieser Wein leer, dass wenn wir uns alleine auf solch eine Art von Freude, wie ich sie aufgezählt habe, verlassen, dann müssen wir manchmal so wie Maria feststellen, sie haben keinen Wein mehr. Wenn wir alles investieren, eben dadurch, dass wir uns ein bisschen ablenken, dass wir ein bisschen Spaß am Leben haben, dann ist der Wein ganz schnell aufgebraucht. Und an diesem Punkt merken wir plötzlich, dass alle diese Dinge keine dauerhafte Freude bringen. Vielleicht ein bisschen Spaß, aber keine Freude. Und das ist ein Unterschied sprachlich gesehen, aber auch eben von der Sache her. Im Englischen ist das auch so. Wir sprechen von Fun und von Joy, aber das ist ein Unterschied. Ein bisschen Fun, das ist nur ein bisschen Spaß. Aber echte, in uns verankerte Freude, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will keinem seinen Hobby- oder Partykeller madig machen. Nichts dagegen, dass wir auch Spaß haben. Aber Spaß und Freude ist nun mal nicht dasselbe. Und es kann sehr schnell passieren, dass dir deine Witzigkeit vergeht. Irgendein Schicksalsschlag und das Lachen bleibt dir im Halse stecken. Dann macht sich Ernüchterung breit und du stellst fest, sie haben keinen Wein mehr. Gestern eine SMS bekommen von einem jungen Mann, der sich hier im Satz bekehrt hat. Der erzählte mir vor einiger Zeit, dass eine Freundin von ihm 24 Jahre Krebs hat und dass sie nach Hause entlassen worden ist und wohl Weihnachten nicht mehr erleben würde. Gestern schrieb er mir, sie ist gestorben. Und trotzdem, er konnte mir mitteilen, dass er ihr nochmal einiges schreiben konnte über das Evangelium, ihr nochmal einen Artikel zukommen lassen konnte, in dem ein junger Mann auch von einer solchen Erkrankung erzählt und wie er dadurch zum Glauben gekommen ist. Er freute sich, dass sie das Evangelium nochmal gehört hat. Ob sie es dann angenommen hat, das wissen wir alle beide nicht. Aber da gibt es manchmal solche Nachrichten, die können dich so aus dem Konzept bringen. Und trotzdem hast du so einen Frieden im Herzen, weil du im Auftrag deines Gottes wesentliche Dinge weitergeben kannst, auch wenn das nicht immer unbedingt Spaß macht. Aber das vermittelt einem Menschen Frieden und echten Halt. Und dann denkst du mal über die großen Zusammenhänge nach und den Sinn, den wir eigentlich im Leben haben. Echte Freude muss nicht unbedingt zum Lachen sein. Und ich sage das einfach, damit du nicht enttäuscht wirst, dass du nicht am Ende in die Röhre, in den leeren Flaschenhals guckst. Übrigens ist der Mangel ja auf eine Hochzeitsfeier aufgetreten. Manche meinen vielleicht, dass die Ehe das große Lebensziel ist. Hat vielleicht mancher so unbewusst schon gedacht, wenn ich mal so den Partner fürs Leben gefunden habe, dann habe ich es geschafft, dann habe ich also alles das, was ich mir vorstelle, dann bin ich glücklich. Wir haben uns gestern mit einem anderen Ehepaar getroffen, die seit 17 Jahren verheiratet sind und die konnten uns bestätigen, also so ist es nicht, dass wenn man dann also sozusagen im Hafen der Ehe angekommen ist, dass dann alle Probleme, er sagte, also gelöst seien, er sagte, du musst dann, also hast du halbe Probleme, wie hat er das ausgedrückt, oder du teilst Probleme, die du vorher nicht hattest. So. Also alle, die verheiratet sind, wissen, was ich meine. Und das ist eben nun mal nicht so, dass wir das überschätzen sollten und meinen, dann, also wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann kriegen wir das Leben gemeistert. Gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, das ist das Wesentliche. Als er, als Jesus seinen Dienst auf dieser Erde vollendet hat, da starb er am Kreuz, ohne sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben und je eine Partnerschaft eingegangen zu sein. Sein ganzes Leben hat Jesus Christus vorgelebt, dass Sex und Ehe eben nicht unser primäres Lebensziel sein sollte. Dass Mann und Frau heiraten, das ist normal, aber es ist eben nicht alles. Die Freude, der Frieden und die Erfüllung, die Jesus uns einschenkt, die Jesus uns schenkt, liegt weit über allem, was diese Welt mit Wein, Weib und Gesang zu bieten hat. Nun, da Maria von den Fähigkeiten ihres hellen Wunderknaben überzeugt ist, flüstert sie ihm, während sie ihn abküsst, unter die Frisur, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus, es ist ja nicht zu leugnen, dass er eine ziemlich ablehnende Antwort gibt. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Es geht ja also in den alten Übersetzungen noch weiter, das klingt auch nicht freundlicher, Weib, ja, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist ja irgendwie ziemlich distanziert, wie er da mit seiner Mutter redet. So redet man ja nicht mit seiner älter gewordenen Mutter. Also Frau, er sagt nicht Mutter, er nennt sie nicht Maria, sondern ganz distanziert einfach Frau. Nun, als eine Frau wie jede andere hat Maria ihm, dem Erlöser der Welt, nichts vorzuschreiben. Mariechen, bleib auf dem Teppich. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Maria je versucht hat, eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen hilfesuchenden Menschen auf der einen Seite und eben dem Gottessohn auf der anderen Seite. Und genau in dieser Situation begegnet Jesus ihr in dieser Schärfe und sagt, was habe ich mit dir eigentlich zu schaffen? Denn Mittler ist nur er selbst, er Jesus Christus. So sagt es auch Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, das ist unser Bekenntnis, nur einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus und sonst niemand. Nun, Maria wendet sich inzwischen an ein paar herumstehende Diener. Tut, was immer er euch befiehlt. Das ist im Blick auf Gott eine bemerkenswerte Aussage. Tut, was immer er euch befiehlt. Tut, was er sagt. Nun, Diener tun ja normalerweise, was man ihnen aufträgt. Die fragen da nicht groß nach. Die müssen ja gehorsam sein. Das ist ihr Job. Zwar wird den Dienern die Anweisung, die Jesus jetzt hier gibt, ein bisschen merkwürdig vorgekommen sein. Sie sollten also 600 Liter Wasser in Krüge schöpfen, die eigentlich zur Reinigung dienten. Aber die Leute waren ja schon alle auf der Hochzeit. Das heißt, die Reinigung ist eigentlich schon abgeschlossen gewesen. Warum also jetzt diese Schufterei? Und so einen richtigen Reim konnten sie sich daraus nicht machen. Und das ist interessant, im Johannesevangelium, wenn Jesus Wunder getan hat, dann sind das oft solche Anweisungen, die man nicht nachvollziehen kann. Da ist ein Mann blind gewesen, dem streicht Jesus mit Speichel und Staub vermischt, so ein bisschen Lehm auf die Augen und sagt, er soll sich mal das Gesicht waschen. Und der hat sich schon oft das Gesicht gewaschen, aber der ist ja noch nie sehend davon geworden. Oder dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, also wenn er Fische fangen wollte, dann könnt ihr mal vielleicht das Netz auf der rechten Seite auswerfen. Jesus, wenn also links keine Fische reingehen, werden rechts wahrscheinlich auch keine reingehen. Auch eine komische Anweisung. Oder als Jesus vor dem Grab seines Freundes Lazarus steht und ruft, Lazarus, komm heraus, hätte Lazarus sagen, dann tut mir leid, aber ich bin gerade tot, es geht nicht. Also was sind das für Aufforderungen, für Anweisungen, die Jesus gibt im Zusammenhang mit seinen Wundern? Das ist ja nicht nachzuvollziehen. Aber so hat eben keiner von denen reagiert, dass sie gesagt hätten, du kannst erzählen, was du willst, machen wir nicht, sondern sie befolgten diese jeweilige Anweisung, weil Jesus die auch mit einer gewissen Autorität ausgesprochen hat. Und die Folge war, dass eben aus Wasser wunderbarer Wein geworden ist, dass die Augen des Blinden geöffnet wurden und er sehen konnte, dass das Netz so voller Fische war, dass es kaum hinterherziehen konnten und auch dass dieser Lazarus tatsächlich auferstanden ist, das war ein gewaltiges Comeback dieses Mannes. Also zu befolgen, was Jesus sagt, hat Folgen. Gottes Anweisungen sind niemals sinnlos. Das, was in diesem alten Buch steht, da wo Gott uns Vorschriften macht, durchaus, aber wir haben jetzt gerade im Satt die 10 Gebote durchgenommen, das macht alles Sinn und wenn wir das befolgen, wirkt sich das positiv in unserem Leben aus. Wer tut, was Gott sagt, der erlebt Wunder. Wer tut, was Gott sagt, der erlebt Wunder und er wird froh. Das wünschen wir uns beide. Wir haben eine Sehnsucht nach diesen übernatürlichen Erfahrungen, Gott in unserem Leben zu erfahren, so wie uns das die Inge Scheu auch erzählt hat. Wir wünschen doch, dass wir Wunder erleben. Voraussetzung ist, dass wir gehorsam sind und wir wollen auch froh werden. Wirkliche, echte Freude, nicht so ein bisschen. Und das passiert dann, wenn wir gehorsam sind. So steht es auch im Psalm 119, dieser Geburtstagspsalm in Vers 14. Da heißt es, genau nach deinen Anweisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld. Das erfreut mich, das macht wirklich froh. Gott hat seine Gebote nicht aufgestellt, um uns zu testen, ob wir auch ein bisschen brav sind oder so, sondern er hat uns seine Gebote gegeben, damit unser Leben gelingen kann. Und wenn wir gegen die Gebote verstoßen, dann tragen wir die Verantwortung dafür, dass auch manches kaputt gehen kann in unserem Leben. Wenn wir noch ein Beispiel gebrauchen, das zeigt, dass das also sehr relevant ist, auch für uns heute den Willen Gottes zu beachten. 3 Mädchen einer 10. Realschulklasse hier in Mittelhessen haben einen Artikel in einer Schülerzeitschrift veröffentlicht und der ist überschrieben mit mehr über Verhütung nachdenken. Und darin stellen sie erstmal eine ganz interessante Analyse. Da heißt es also, in Deutschland werden jährlich 14.000 Mädchen im Teenageralter ungewollt schwanger. Da die meisten mit dieser Situation nicht zurechtkommen, begehen sie Kurzschlusshandlungen. Dazu gehören zum Beispiel die Abtreibung und die Aussetzung eines Kindes. Einige geben ihre Kinder zur Adoption frei. Es kann sogar dazu kommen, dass die verzweifelten und mit der Situation überforderten Mütter Selbstmord begehen oder das eigene Baby töten. Aufgrund des Elterndaseins müssen die jungen Mütter oft die Schule abbrechen. Das hat zur Folge, dass sie keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und somit auch kein Geld haben. Bis dahin ist das eine erschreckend gut recherchierte Analyse, die sie aufgestellt haben, und die Mädchen haben eine gute Note verdient bis zu diesem Punkt. Dann allerdings kommt ihre Folgerung. Dann schreiben sie, zu dem frühen Kindersegen kommt es oft, weil die Jugendlichen sich kaum Gedanken über Verhütung machen. Ist die Pille Gottes Wille? Also sollte unter dieser Voraussetzung außerehelicher Geschlechtsverkehr in Ordnung sein? Wenn Gott nie Regeln für unser Leben aufgestellt hätte, könnten wir sagen, ja, das ist ja naheliegend. Oder wenn hierzulande die Bibel nicht bekannt wäre, würde man sagen, ja, haben sie richtig auf den Punkt gebracht. Aber unser Schöpfer hat in diesem Zusammenhang Anweisungen gegeben. Und auch wenn alle Welt sagt, das ist irgendwie sinnlos, so wie all diese anderen Anweisungen, wie ich das vorhin aufgezählt habe, das könnte den Beteiligten sinnlos vorkommen, das und das zu machen, was Jesus da gesagt hat. Sie haben trotzdem Wunder erlebt. So gibt es auch in diesem Zusammenhang eine Anweisung. Und diese Anweisung steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Also in dieser Aufzählung der vielleicht für viele völlig antiquierten und überholten und das macht ja keinen Sinn und ich mache es nicht, da gehört so eine Anweisung eben auch dazu. Und dann erleben wir echte Freude. Gott sagt es nicht, um uns einzuschränken, sondern weil er das Beste für unser Leben will. Zu tun, was Gott will, macht Sinn. Es bewahrt uns nicht nur vor Unglück, sondern es macht froh, es stellt zufrieden. Genau nach deinen Weisungen zu leben, erfreut mich mehr als alles Gut und Geld, haben wir gelesen. Und trotzdem leben wir oft nicht nach dem, was Gott sagt. Warum eigentlich nicht? Nun, ich fürchte, es ist unser Misstrauen Gott gegenüber. Unser Misstrauen, dass Gottes Schecks nicht gedeckt sind. Da wissen wir nicht so genau, ob seine Zusagen wirklich eintreffen, ob Gott wirklich unser Glück will. Warum lügen wir zum Beispiel? Wir lügen ja, um irgendwie aus Schwierigkeiten rauskommen zu wollen. Oder warum wird gestohlen? Weil wir haben wollen und weil wir glücklicher sein wollen. Warum wird die Ehe gebrochen? Nicht, weil wir unmoralisch sein wollen, sondern weil wir meinen, dann noch eine größere Erfüllung und größeres Glück zu bekommen. Und so misstrauen wir Gott, dass er mit seinen Regeln und mit seinen Vorschlägen wirklich zum Fest unseres Lebens beitragen will. Was ist das Gegenteil von Misstrauen? Das Gegenteil von Misstrauen ist Glauben, ist Vertrauen, Vertrauen auf diesen Gott. Und am Ende dieses ersten Wunders heißt es, und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Und das ist einfach mein Wunsch so, am ausklingenden Jahr 2013 und dann eben auch in Aussicht auf das neue Jahr, dass wir ihm alle unsere Wege anvertrauen. Seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Er möchte das Beste für uns. Er will Wunder tun, auch in deinem Alltag, in deinem Jahr 2014. Ich wünsche dir das sehr, dass du anfängst, Gott beim Wort zu nehmen und dass du tust, was er sagt. So kommt zu deinem Spaß am Leben auch noch die Freude dazu.